Als nächstes sprechen wir jetzt Hildegard Kurt. Mit ihr war geplant ein Seminar in Fortbewegung, und zwar eine Lebendigkeitswerkstatt, die wir jetzt aufgrund der Situation im Sitzen führen. Hildegard Kurt ist Kulturwissenschaftlerin, Autorin und soziale Künstlerin. Sie zählt zu denen, die bereits seit geraumer Zeit die kulturelle und ästhetische Dimension des Leitbildes Nachhaltigkeit erkundet. Sie ist Mitbegründerin des UND-Instituts für Kunst, Kultur und Nachhaltigkeit in Berlin und Mitinitiatorin des bundesweiten Erdfestes, der Erdfestinitiative, gefördert vom Bundesamt für Naturschutz. Die von ihr begleiteten Lebendigkeitswerkstätten führt sie seit 2015 durch, und sie beruhen auf einem erweiterten Verständnis von Kunst, wie Joseph Beuys es einst vorschlug. Wir freuen uns jetzt, mit Hildegard Kurt zu sprechen.
Wir sind ja gerade hier in Witzenhausen. Die haben hier einen Studiengang ökologische Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen. Und wir hatten jetzt gerade eine Gewächshausführung.
Und wir hatten dich ja eingeladen zu unserer Landpartie Reformland mit einer Lebendigkeitswerkstatt. Und jetzt fänden wir es gut, wenn du uns nochmal erklärst und den Zuhörerinnen, die vielleicht noch gar nie etwas von einer solchen Lebendigkeitswerkstatt gehört haben, wie das vielleicht abläuft und vor allen Dingen, was die Inhalte und Ziele sind.
Ich versuche es mal, einen Einstieg. Vielleicht über dieses Tropenhaus der Uni in Witzenhausen, was ihr gerade besucht habt. Da sind ja bestimmt die allererstaunlichsten Gewächse zu bewundern, die wir hier teilweise noch nie gesehen haben oder jedenfalls in der Regel nicht zu Gesicht bekommen. Es gibt einen schönen Satz des Schriftstellers Marcel Proust, der lautet: Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man neue Landschaften aufsucht, sondern darin, mit frischen Augen zu sehen. Ende des Zitats. Dieser Ansatz beschreibt ganz wunderbar den Ansatz und das Ansinnen und das Ziel einer Lebendigkeitswerkstatt. In einer solchen Werkstatt werden eine Reihe von Prozessen und von Praktiken erprobt und erkundet, die dazu helfen, das Wahrnehmen zu, ich sage jetzt mal, entautomatisieren. Ja? Unser Wahrnehmen zu entautomatisieren, sprich es zu verlebendigen, sodass wir also eine Landschaft, die uns zutiefst bekannt anmutet, wie beispielsweise die Landschaft im Hessischen, wo ihr euch gerade aufhaltet, kann man ja meinen, ach, also das ist langweilig. Es gibt genau besehen keine langweilige Landschaft. Es gibt genau besehen kein einziges langweiliges Phänomen in der lebendigen Mitwelt. Das Einzige, was also alles in unserer lebendigen Mitwelt ist zutiefst bedeutungsvoll, schön in den verschiedensten Erscheinungsformen und aufregend, nur wir selbst sind nicht präsent. Die Lebendigkeitswerkstatt handelt im Wesentlichen davon, das der Natur entgegenzubringen, was nur wir als Menschen ihr entgegenbringen können, nämlich unser Aufmerken, unser Gewärtigwerden, unser Selbst lebendig werden, das Verlebendigen unserer Selbst, unseres Wahrnehmens. Wir machen uns ja gar nicht entfernt klar, wie automatisiert das Wahrnehmen in der Regel vonstatten geht. Wie sehr wir über eine Landschaft zum Beispiel hinwegsehen. Wie sehr wir das eine Denkweise, eine Wahrnehmungsweise praktizieren, die es dem, was existiert an Lebendigkeit, nicht erlaubt, sich kundzutun, sich zu zeigen. Denn das Lebendige in der Welt kann sich, und das ist fast schon tragisch, kann sich nur in dem Maße mitteilen, wie ihm ein lebendiges Schauen entgegengebracht wird. Ja, wenn ich einen Baum da im Hessischen oder einen Baumbestand betrachte mit dem Auge, was fragt, wie viel bringt mir dieser Baumbestand, wenn ich ihn abholze und verkaufe, dann ist dieser Baumbestand eine Ware, ein Produkt, ein Gegenstand, ein Objekt. Wenn ich dasselbe Phänomen, diesen Baumbestand mit einer fragenden, schauenden, innehaltenden, teilnehmenden Wahrnehmungsweise betrachte und ihn zum Beispiel frage, was erfahre ich von dir? Was erfahre ich von dir? Und dann diesem Phänomen, den Bäumen, ein paar Minuten einfach meiner Lebenszeit schenke, schaue, ins Schauen gehe und mich empfänglich mache, mich erreichbar mache, mich verfügbar mache, dann wird mit erstaunlich großer Wahrscheinlichkeit das Phänomen etwas kundtun. Und es ist immer wieder verblüffend, wie dann solche Bäume, die ich mir gerade vorstelle, in der hessischen Hügellandschaft, wie diese Bäume dann in einem solchen Moment etwas zum Ausdruck bringen, was einen überraschen kann, worauf man selber nicht gekommen wäre. Und das ist eine zentrale Praxis, die in der Lebendigkeitswerkstatt erkundet und erprobt wird. Einen Gegenstand auswählen, je unscheinbarer, desto besser. Ja, einen Gegenstand, der einen irgendwie ruft auf seine Weise, und diesem Gegenstand sich widmen mit einer Art des Schauens, die es dem Gegenstand erlaubt, kein Gegenstand mehr bleiben zu müssen, sondern ein Gegenüber zu werden. Das ist ein ganz, ganz geheimnisvoller Vorgang, innerer Vorgang, Wahrnehmungsvorgang, der stattfindet und zugleich von allergrößter Tragweite ist für unsere Kultur und unsere Zivilisation und für die Frage der Nachhaltigkeit. Nämlich die Welt wird so lange eine tote Welt bleiben, eine Ware bleiben, eine Ressource bleiben, solange wie wir ihr mit einem solchen Blick begegnen. Und sie kann nur dann neu anfangen zu sprechen, lebendig werden, wenn wir es ihr erlauben, indem wir vom Beobachten zum Betrachten wechseln, vom Analysieren zum Innehalten und so der Welt gestatten, kein Es mehr zu bleiben, kein Ding mehr zu bleiben, sondern neu ein Du zu werden. Das sind jetzt große Zusammenhänge. Ich wage mal, diesen Bogen zu spannen, denn unsere Zeit fordert uns dazu auf, eigentlich groß zu denken, und zwar in der Begegnung mit dem Alleralltäglichsten.
Mir kommt jetzt gerade eine Erinnerung an den Naturforscher aus Britannien, Wallace. Es war ein Zeitgenosse von Charles Darwin, und der ist auf der Suche nach dem Paradiesvogel in das malaiische Archipel gereist, als einer der ersten Europäer. Und als erster Europäer schießt er einen solchen Paradiesvogel, also so war eben die Forschung, man schießt die Vögel vom Himmel, und er schildert diesen Moment, als ersten Europäer einen solchen Vogel in Händen zu haben, ganz eigenartig, nämlich er beschreibt also das als sehr mythologisch fast schon und sagt dann auch, Was für eine Verschwendung von Schönheit, wenn doch kein Mensch sie je erblickt hat. Und im nächsten Gedanken schließt er dann an, zugleich wird das Vordringen der Zivilisation diese Schönheit dem Untergang nahe bringen. Was dann auch mit der Mode, damals wurde es dann modern, dass die hohen Damen Hutfedern an ihrem Kopfschmuck trugen, eben gerade diesen Paradiesvogel sehr schick fanden und das beinahe zur Ausrottung dieses Vogels geführt hat. Das kam mir jetzt gerade so in Erinnerung, wo du dieses Anschauen und auch das Gewahrwerden angesprochen hast.
Da kommt was ganz furchtbar Tragisches zum Ausdruck in der Geschichte, die du erzählst, Bertram. Und eigentlich die Tragik unserer Zivilisation, diese kleine Anekdote lässt spüren, und zwar, dass man fast heulen möchte, wie gigantisch die Irrtümer sind, mit denen wir das geschaffen haben, was für uns Fortschritt und Entwicklung bedeutet. Ja? Dass dieser Naturforscher sich der Natur versucht zu nähern, indem er den Vogel erlegt. Er tötet ihn. Das, was er an Schönem entdeckt, tötet er. Und in der Folge wird diese Schönheit, die, solange sie vom Menschen unentdeckt geblieben war, existieren konnte, vernichtet. Grauenvoll. Und genau das, wie du sagst, ist der Weg, den unsere Zivilisation seit 300 Jahren eingeschlagen hat und weiter einschlägt. Ja, und unsere besondere Situation für mein Empfinden ist, dass wir jetzt am Rand dieser ganzen großen Epoche stehen, wo solche Dinge in allen nur erdenklichen und undenkbaren Maßstäben stattgefunden haben und stattfinden. Wie können wir aus diesem Mindset, was solche Fehlentwicklungen ermöglicht hat, herausfinden und an dieser Antwort arbeiten, immer mehr Menschen in der Welt, auch und in der westlichen Welt. Die Antwort wäre, indem wir von einem verfügenden Zugang, einem verfügenden Weltumgang, wo ich einfach den Vogel schieße und mir seine Federn vereinnahme, wo wir von einem verfügenden zu einem vernehmenden Weltverhältnis gelangen, wo also die Welt, der Vogel, ein Baum, eine Landschaft, ein Gegenüber wird, von dem ich etwas erfahren kann, was ich als Mensch nicht ausfindig machen könnte. Das klingt ein bisschen abgehoben, wird aber gegenwärtig in der Philosophie, in der Anthropologie, in der Nachhaltigkeitsforschung, in der Kunst, bei euch in der Spaziergangsforschung herunterdekliniert, weil wir nur so neu Spuren legen können zu einem verlebendigenden Umgang mit dieser Welt, die wir so fast kaputt gemacht haben.
Was ich aber auch schön finde an dem Wallace, also zum einen hat es dieses Bedrohende, aber dann hat er eben auch so angesprochen, dass erst über den Menschen die Natur sich selber gewahr wird. Also keine Kuh, keine blühende Pflanze wird ihrer eigenen Schönheit ja selbst bewusst. Also könnte man ausführen, die Natur, Mensch ist ja auch ebenso Natur, nur in der Spezies Mensch erblickt die Natur die Schönheit.
Ja, das ist, dem kann man nur zustimmen. Halt schade, dass er das mit dem Töten des Tieres in Zusammenhang bringt. In dem Punkt, den du ansprichst, tatsächlich dürfte es so sein, dass wir als jüngstes Glied in der Evolution, wir Menschen, dass wir der Welt vielleicht nur und gerade und im Kern dieses hinzufügen können, also dieser immensen Schönheit, die in der Natur zu finden ist, können wir dieses Spezifische schenken, dass wir nämlich dem Schöpferischen, wie es in jedem Moment gegenwärtig ist, ermöglichen können, sich seiner selbst bewusst zu werden durch uns.
Es hat ja was zu tun mit der Art, wie wir schauen und auch vielleicht, was wir uns erzählen für Geschichten. Und ein Anliegen der Landpartie ist ja auch durch das Gehen, auch das Sein zu entschleunigen und auch in Kontakt treten zu können mit dem, was uns umgibt. Ob es einmal die Menschen sind, aber auch die Landschaften mit ihrer und ihre Naturräume, die wir aufsuchen. Und ich denke also, dass das schon auch mit eine Methode eigentlich mit drinsteckt, ne? Dieses Entschleunigen. Und Entschleunigen ist nicht automatisch auch anders schauen, aber dass wir auch wieder lernen oder rückbesinnen, anders zu schauen und in Kontakt zu treten.
Ja, ja, darum geht es, anders schauen, das Wahrnehmen entautomatisieren, indem der Blick ruhen darf auf etwas, indem Etiketten weggenommen werden, indem Namen, indem ich versuche, den Namen wegzunehmen von dem, was ich anschaue, wenn ich einen Busch anschaue und versuche, den Namen Busch wegzunehmen. Was passiert dann? Ja, das sind solche Strategien. Und ein Zeitgenosse jenes englischen Naturforschers dürfte William Blake gewesen sein, von dem der wunderbare Satz stammt. Und das ist ein Schlüsselsatz für die Lebendigkeitswerkstatt. Ich sage es jetzt mal in Englisch. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Wenn die Tore der Wahrnehmung gereinigt wären, würde dem Menschen alles so erscheinen, wie es ist, nämlich unendlich.
Jetzt würde ich mal einen Gedanken dagegen versuchen. Also oft am Gegner wird ja nochmal auch schärfer, was man im Kern meint. Also jetzt, diese Landwirtschaft ist auch deswegen zu so einer funktional super funktionierenden Wissenschaft vorangetrieben worden, weil wir ja auch satt werden müssen und im letzten Jahrhundert noch oder vorletztes Jahrhundert war der Hunger ja auch in unseren eigenen Gefilden durchaus auch eine präsente Bedrohung und da ist natürlich irgendwie auch sehr verständlich, warum man jetzt die Kartoffeln nicht lange anschaut, sondern man will sie eben schnell ernten. Die Frucht muss schnell wachsen, weil der Hunger sehr groß ist und es nicht sicher ist, ob die eigene Familie den nächsten Winter überlebt.
Mhm. Ja, es ist gut, Bertram, dass du diese Schneise jetzt schlägst. Die Zivilisation, wie sie sich entwickelt hat, hat unglaubliche Segnungen hervorgebracht, medizinisch, für die Ernährung und so weiter und so fort in bestimmten Teilen der Welt. Und unsere Aufgabe ist heute nicht etwa das, was an Segensreichem errungen werden konnte, zurückzubauen, sondern zu unterscheiden und unterscheiden zu lernen, wo ist ein verfügendes, instrumentalisierendes Denken nötig und richtig und angebracht, nämlich um bestimmte Grundsicherungen zu bewerkstelligen. Und wo ist es nicht angebracht, weil es das Lebendige zerstört? Und das beste Beispiel ist ja jetzt auf dem Gebiet der Landwirtschaft in der Fleischproduktion. Dort, wo man im Umgang mit dem Lebendigen, nämlich im Landbau oder der Lebensmittelerzeugung, nur noch auf den Wettbewerb, den globalisierten, sich ausrichtet, sprich alles dem rechnenden Geist unterwirft, entstehen ökologische und soziale Verwüstungen. Ja, das ist die heutige Aufgabe. Wir heute hätten zu lernen, wo und schaffen wir Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auf eine Weise, die tatsächlich der Gesundheit und dem Lebendigen dient und es nicht auf die Dauer zerrüttet und zerstört. Ja, also zu unterscheiden, wo ist der zugreifende, zupackende, verfügende Ansatz angemessen und wo gilt es, sich zurückzuhalten. Es ist also nicht, es ist kein Entweder-Oder, sondern ein bewusstes Handhaben, mit Hartmut Rosa gesprochen, des Verfügenden und des Vernehmenden. Ja, vielleicht nochmal zur Lebendigkeitswerkstatt. Also dieses Entautomatisieren, das ist der erste Teil einer solchen Werkstatt, die ihr so schön als, wie habt ihr es, Seminar in Fortbewegung habt ihr es genannt, ne?
Mhm, ja. Ja,
ganz schöne Wortschöpfung. Nach diesem Entautomatisieren, nämlich entschleunigen, Leonie, innehalten, langsam werden, präsent werden, aufmerken, ja, kommt ein zweiter Teil, der ist auch sehr spannend. Da werden alle Teilnehmenden eingeladen, etwas einzubringen, einen Impuls, der in einem selber lebendig ist. Etwas, was ich selber als zu Tuendes empfinde. Etwas, was mit mir unterwegs ist, auch auf diesem Seminar in Fortbewegung, was mit mir vielleicht schon seit 20 Jahren unterwegs ist, womit ich unterwegs bin. Das kann irgendein Vorhaben sein, es kann ein Bild, eine Idee sein, die ich vielleicht seit meiner Kindheit mit mir herumtrage. Und dieses Etwas wird dann in die Mitte gelegt, bildlich gesprochen. Jemand wird eingeladen, einen solchen Impuls, der mit ihm unterwegs ist, mit dem er oder sie unterwegs ist, in die Mitte zu legen. Und wir betrachten diesen Impuls auf eine ähnliche Weise, wie wir zuvor vielleicht einen Baum betrachtet haben oder einen Busch, nämlich auf eine phänomenologische Art, die diesen Impuls nicht als etwas Abstraktes, als ein Wortgerüst anschaut, sondern als ein lebendiges Phänomen, so als hätte diese Idee oder dieses Etwas eine Gestalt. Und dann beginnt eine Art des Austauschs, die ganz anders ist als das gewöhnliche Diskutieren über etwas oder als das Erteilen von Ratschlägen. Nämlich dann beginnt ein gemeinsames Resonanzgeben auf den geteilten Impuls. Und aus diesem Resonanzgeben kann erfahrungsgemäß, es ist immer wieder doch erstaunlich, was dann an Klärung stattfindet, aus dem Resonanzgeben aus verschiedenen Perspektiven und Richtungen kann das, was eingebracht wurde, quasi zu sich selber finden. Ja, kann zu sich selber finden. Das ist auch, man könnte noch vieles dazu sagen, soweit erstmal, ja, als Hinführung dazu, was mit dem Impulsieren als zentralem Teil der Werkstatt gemeint ist. Ja, also alle haben die Gelegenheit, aus einer Vielfalt von Perspektiven, denn jeder, der an einer solchen Resonanzrunde teilnimmt, hat ja seinen eigenen Blick auf dieses Phänomen, was der impulsgebende Mensch in die Mitte gelegt hat. Und aus der Vielfalt der Perspektiven, die stehen einfach nebeneinander. Aus dieser Vielfalt kann das Mitgeteilte in anderer Tiefe und in anderer Komplexität verständlich werden. Das ist dann eine Art des gemeinsamen Reflektierens, wo wir quasi mental uns auflockern und durchlässig machen, wo wir also im Denken und im Sprechen so werden, wie Humus ist, also wie guter, lebendiger Boden ist, nämlich gut durchlüftet, locker, atmend, außen und innen verbindend, ja, und so gesehen ist dieses Impulsieren, dieses betrachtende Denken, dieses Beschauen eines Impulses auch ein im Grunde genommen eine ökologische Praxis.
Ja, das ist eigentlich schön, weil es auch einen nächsten Bogen schlägt schon zur Landpartie, die dann folgen wird, die Woche drauf. wo wir weiter auch zum Thema ökologischer Landbau schauen.
Und heute Nachmittag haben wir jetzt dann im Anschluss noch ein Interview mit einer solidarischen Landwirtschaft und dann auch noch mit der Initiative Urtica, einem Schaugarten, einem ökologischen Schul- und Schaugarten.
Es ist wirklich wunderbar, wie diese Region mit sich selber unterwegs ist, ne? Mhm. Was von dieser Region an Impulsen ausgeht für das Verlebendigen unserer Landwirtschaft, unseres Gartenbaus, unseres ganzen Seins. Es ist faszinierend. Es ist wirklich ganz toll.
Dann sagen wir jetzt vielleicht damit zum Abschluss, wir bleiben dran. Wir machen das eines Tages mit dir und mit vielen Teilnehmern zusammen.
Ich danke euch für das, was ihr mit den Denkwegen, das ist auch ein wunderschönes Wort. Ich liebe dieses Wort, die Denkwege. Ja, und mit den Landpartien, ihr seid auch Menschen des Wortes. Mhm. Und ihr versucht, das Verlebendigen im ökologischen Sinne ganz stark zu bewirken durch ein anderes Denken. Also danke, dass ihr diese Arbeit macht.
Ja. Vielen Dank für deine Worte.
Ja. Wir danken dir auch und genau, hoffen eines Tages dann auch wirklich im Fortbewegen, durchbewegen, das anzuschauen.
Wunderbar, das wäre klasse, ihr Lieben, das wäre klasse. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Ja,
okay.
Schön.
Ja? In diesem Sinne.
Ein Gruß nach Berlin.
Danke, alles Gute euch weiterhin.
Danke, ebenso.
Tschüss. Tschüss.